Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass das möglich ist, dass ich heute hier sein kann. Wir haben ja dieses Jahr ein Jubiläum und das geistert immer mal so ein bisschen durch die Presse. 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland. 321 war es, als in Köln das erste Mal urkundlich erwähnt ist, dass es in Deutschland Juden gibt. Eine lange Zeit, viele Jahrhunderte, aber das heißt ja praktisch, die Juden gehören zu unserem Land dazu. Sie sind Teil unserer Geschichte, aber eigentlich wissen wir nicht viel über sie. Ich möchte mit euch heute auf eine Zeitreise gehen, den Weg der Juden ja durch die Jahrhunderte ein bisschen so von oben mal drauf schauen. Und ich wünsche mir, dass wir sie dann miteinander ein Stückchen besser verstehen. Gerade auch dieses, dass auch heute das Land Israel so seine Kreise zieht, da kann die ganze Welt schimpfen, die machen eh, was sie wollen. Warum sind die so geworden? Ich möchte einfach auch, dass sie heute wieder ein Stück unserer älteren Brüder werden. Ich möchte da beginnen, ja, ein ganzes Stück fast beim Urschleim, möchte ich sagen. Möchte beginnen bei der babylonischen Gefangenschaft. Also wir sind noch in biblischen, in alttestamentlichen Zeiten. Wir wissen ja, babylonische Gefangenschaft, die Juden vertrieben, der Tempel in Jerusalem zerstört. Und dort mussten sie lernen, wie lebt man erstens ohne Tempel und zweitens ohne eigenes Land. Wie glaubt man da an Gott? Wie nimmt man Gott mit in einer Zeit, wo es selbstverständlich war, dass jedes Land seinen eigenen Gott hat und man eigentlich den Gott des Landes annahm, wenn man dort war? Aber sie wollten ja ihrem Gott treu bleiben. Und sie erlebten dort etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott geht mit ins fremde Land. Und danach, nach der babylonischen Gefangenschaft, Sie kennen das einfach alles auch aus manchen Predigten schon. Da die Juden gehen wieder zu einem großen Teil, nicht alle, sondern einen großen Teil zurück nach Israel. Aber dort sind sie wechselnden Machtverhältnissen unterworfen. Die Hasmonäer zum Beispiel, sie kennen die Bücher Makkabäus, die Makkabäerbücher. Das war die Dynastie der Hasmonäer, die viele Jahre regierte in Jerusalem. Sie öffneten sich zunehmend dem hellenistischen, dem griechischen Einfluss. Wir merken das zum Beispiel an den Namen, die sie tragen. Ja, da gibt es dann in Jason, in Menelaos zum Beispiel als hoher Priester. Sie passen sich zunehmend an und unterliegen zunehmend auch einem Machtstreben. Die hohen Priester wurden von den Herrschern ein- und abgesetzt, immer mehr. Ich will es mal mit unseren Worten sagen, greift der Zeitgeist auch in Israel um sich. Und dann ist das Jahr 63 vor Christus, da kommen die Römer. Von da ab römische Herrschaft in Israel. Und dort begann etwas für die Juden, was über viele Jahre geht. Und ich will es mal so nennen, sie arbeiten an der inneren Autonomie. Das heißt, äußerlich wechseln die Herrscher, äußerlich wechseln die Einflüsse mal mehr griechisch, mal mehr römisch. Man muss sehen, wie man mit den Herrschern klarkommt. Aber sie arbeiten an der inneren Autonomie. Wir sind Juden. Was macht uns aus? Wie leben wir das Gesetz Gottes unter den wechselnden Herrschern, die kommen und gehen? Rabbi Hillel ist sehr bekannt, kommt 35 vor Christus aus Babylon, er ist sehr sanftmütig und er sagt, er bringt das ganz in das Land mit ein, das Gesetz, die Tora Gottes auszulegen nach den Erfordernissen der Zeit. Und da muss ich einfach mal sagen, dass ich das auch von den Juden gelernt habe. Sie haben nie auf die Tora, auf das Gesetz Gottes geschaut und haben gesagt, naja, das war Wüste, das gilt jetzt nicht mehr und das kann man heute nicht so sagen und das sind echte Moseworte und das sind unechte Moseworte. Auf die Idee wären die niemals gekommen, sondern sie haben das Wort Gottes genommen und haben gesagt, wie leben wir das? Dieses Wort Gottes steht, Punkt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir das leben, wie können wir das umsetzen in der Zeit unter den Herrschern, die es jetzt gibt. Und einen ganz hohen Anteil an dieser Arbeit haben die Pharisäer. Sie waren ganz maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Und das ist jetzt aber meine Meinung. Ich habe den Eindruck, das pharisäische Judentum hat überlebt, weil die Pharisäer ganz intensiv darüber nachgedacht haben, wie leben wir das Gesetz Gottes. Ich sehe sie auch nicht so kritisch, wie es im Allgemeinen in unserer Auslegung passiert, sondern ich sehe bei den Pharisäern so ein Ringen darum. Ein Ringen, wie leben wir das Gesetz unter der Fremdherrschaft? Schlägt sich auch auf diese Diskussionen mit Jesus nieder, ja? Die Frage nach den Steuern, wo sie Jesus fragen, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Wir haben da immer so den Eindruck, na ja, die versuchten ihn und so. Man kann das aber auch anders übersetzen, sagen, sie prüften ihn. Was sagt denn der? Wir haben hier ein Problem, ein echtes Problem. Wie ist das mit den Steuern und dem Kaiser? Jesus, was sagt denn der dazu, wenn er was davon versteht? Oder die Frage nach der Ehebrecherin. Ja, wir stellen das ja manchmal so dar, dass die alle schon den Stein im Rücken haben und bloß warten, dass Jesus das Falsche sagt, um den Stein auf die Ehebrecherin zu werfen. Aber das war ein Problem. Sie hatten ja keine Gerichtsbarkeit. Es ist übrigens nicht voll überliefert, dass eine Ehebrecherin mal gesteinigt worden ist. Vor allen Dingen die Pharisäer, die haben dann zum Beispiel gesagt, na ja, vielleicht hat der Mann sie überredet oder so zugunsten des Angeklagten noch. Aber sie wollten wissen, unter Fremdherrschaft keine Gerichtsbarkeit, wie gehen wir darum? Jesus, was sagst denn du dazu? Ja, und sie versuchen einfach, das Gesetz auszulegen. Wie leben sie als Juden, ohne sich an die Herrschaftsverhältnisse anzupassen, sondern im Gehorsam über diese, im Gehorsam gegenüber Gott? Und das wird wegweisend für die Juden. Dieses wechselnde Machtverhältnisse, wie leben wir das? Diese innere Autonomie, wie gehen wir damit weiter? Wie leben wir das? Unabhängig von dem, wo wir sind und unter welchen Machtverhältnissen wir stehen. Ein Stück merken wir hier an der Stelle sogar schon, und ich sage, wir sind zur Zeit Jesu jetzt, an der Stelle merken wir schon ein Stück, was die Juden geprägt hat, dass sie nämlich einfach Juden bleiben und dass sie nicht einfach sagen, jetzt leben wir hier und jetzt leben wir da, sondern wir sind Juden und wir leben jetzt unter den verschiedenen Machtverhältnissen. Ja. Dann kommt das Jahr 70 nach Christus. Wir wissen, ganz entscheidender Einschnitt, der Tempel wird zerstört. Die Römer regieren in Israel mit harter Hand und irgendwann ist das Maß voll. Es beginnt der Aufstand, die Juden gegen die Römer. Schließlich belagern die Römer Jerusalem. In der Stadt herrschen die Zeloten, die Eiferer, die mit Waffengewalt gegen die Heiden vorgehen wollen. Die Zeloten ließen keinen lebend raus aus Jerusalem, die Römer ließen keinen lebend rein, und eines Tages verlässt ein Leichenzug die Stadt. Die Schüler tragen ihren ehrwürdigen Lehrer zu Grabe. Am Stadttor lässt man sie passieren. Auch die Römer treten bereitwillig zur Seite. Und außerhalb der Sichtweite der Römer öffnet sich der Sarg. Aus dem Sarg steigt heraus Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, wahrscheinlich so 80 oder 85 nach Christus gestorben, er erkennt die Gefahr, in der die Juden stehen. Er erkennt die Gefahr, dass das, was sie ausmacht, untergeht. Er sieht die Gefahr, dass sie ihre politische Freiheit verlieren, und es beginnt der Kampf um die geistliche Freiheit. Er fürchtet um die mündliche Lehre der Juden. Er gründet in Jabne, so ein bisschen am Mittelmeer ist das, ein bisschen nördlich, gründet er eine Torah-Schule oder Lehrhaus. Und er sagt, die Juden müssen überleben ohne Land und ohne Tempel. Das begann in der babylonischen Gefangenschaft. Und hier beginnt es unter Rabbi Yochanan ben Zakkai, beginnt man die Lehre der Juden aufzuschreiben. Sie beginnen mit der Arbeit an dem Talmud. Es war ja so, dass die jüdischen Jungen den nicht bloß die Torah auswendig lernten, sondern dass alles, was man als Lehre hinzugefügt hat, über die Jahrhunderte, wie sich die Rabbiner teilweise gestritten haben, der eine sagte so, der andere sagte so, wurde mündlich weitergegeben. Da gab es nichts schriftlich. Und Yochanan ben Zakkai befürchtet, dass das verloren geht. Und sie beginnen diese Unmenge an mündlicher Lehre, die sie haben, beginnen sie aufzuschreiben. Und damit legen sie noch einen weiteren Grundstein, und zwar den schriftlichen Grundstein für die innere Autonomie. Sie arbeiten jahrhundertelang am Aufschreiben des Talmud, an der mündlichen Lehre der Juden. 135 nach Christus ein weiterer Schlag, der Bar Kochba-Aufstand, wieder ein Aufstand gegen die Juden, er wird niedergeschlagen und Eres Israel ist von da ab fast menschenleer. Wer nicht flieht aus Eres Israel, wird erschlagen, das Land hat seine Kraft verloren. Und ich sage an der Stelle ganz bewusst, Eres Israel, Land Israel. Ich sage es aus dem Grunde ganz bewusst, weil im Jahr 135 nach Christus der römische Kaiser wollte, dass jegliche Erinnerung an Israel ausgelöscht wird. Alles. Kein Mensch sollte mehr an Israel und an die Juden denken. Und deshalb nannte er Israel um in Palästina, Philisterland. Palästina, der Name dafür, dass der römische Kaiser Israel von der Landkarte streichen wollte. Und wenn wir heute manchmal so auf Landkarten lesen, Palästina zur Zeit Jesu, dann ist das so ähnlich, wie wenn wir sagen, die DDR zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Das ist blanker Unfug, das gab es nicht. Sondern das ist ein Kunstname, den der römische Kaiser erfunden hat, um zu sagen, wir wollen die Erinnerung an Israel auslöschen. Eres Israel ist fast menschenleer, hat keine Kraft mehr. Am Talmud wird nicht weitergearbeitet. Bloß gut, dass es in Babylon eine große Diaspora gab. Babylon, es waren dort einige der Juden geblieben, und dort steigt ein neues, kräftiges Judentum auf. Der babylonische Talmud wird begonnen und von dort aus gehen auch Verbindungen zu den anderen Juden. Waren ja noch andere geflohen bis nach Afrika und teilweise auch schon Richtung Europa. Gerade der Paulus, wo der ankommt, findet er ja auch überall Juden. Die haben überall Verbindung in Lehrfragen und auch in der Festlegung ihrer Feiertage. Und wie gesagt, der babylonische Talmud entsteht, weiter diese Arbeit an der inneren Autonomie der Juden. Und ich möchte an dieser Stelle mal ein wenig zusammenfassen, was ganz prägend für die Juden ist. Sie das Leben ohne Staat und Tempel, einfach irgendwo verstreut. Der Rabbi, der Gesetzeslehrer, löst den Priester ab. Sie haben ja keinen Tempel mehr. Eine ganz hohe Wertschätzung des Wissens. Überall in Babylon entstehen Lehrhäuser, so wie damals in Jabne. Sie versuchen einfach, das zu lernen, das zu verinnerlichen, was sie ausmacht. In Babylon gibt es sogar eine allgemeine Schulpflicht für Jungen. Großes Ausrufezeichen. Wir befinden uns so 200, 300 so ungefähr. Schulpflicht für Jungen. Klassen mit 25 Kindern pro Lehrer. Es hat übrigens schon, wenn ich gerade mal bei dem Thema bin, zur Zeit von Jesus Bestrebungen gegeben, Schulen für kleine Kinder zu schaffen, weil man nicht sicher war, dass die Väter die Kinder ordentlich unterrichten. Und es gab sogar schon vereinzelt Rabbiner, die forderten, dass auch für die Mädchen Schulpflicht eingeführt wird. Also Ausrufezeichen, ne? Überlegen Sie sich mal kurz nach Beginn der Zeitrechnung, wo wir da hier in Europa waren. Ja, das Zentrum des Glaubens wird zunehmend die Familie und die Wohnung. Und auch da möchte ich nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Was war jetzt in der Pandemie, als keine Christenlehre und so stattfinden konnte? Wo haben unsere Kinder erlebt, wie man betet, wie man Glauben lebt? Die jüdischen Kinder werden damit groß. Das Zentrum des Glaubens ist die Wohnung, ist die Familie. Dort wird Sabbat gefeiert. Dort werden die Feste gefeiert. Und das Zentrum des Gottesdienstes ist die Synagoge. Ja, der Talmud wird im 5. Jahrhundert, der babylonische Talmud, beendet. 360 so etwa der Jerusalemer, aber unvollendet. Und diesen Ausdruck habe ich bei Paul Spiegel gefunden. Der Talmud als transportable Heimat. Sie haben den mitgenommen. Sie sind dann vertrieben worden, bis nach Übersee und sonst wohin. Bis nach China hat es Juden gegeben, Indien. Und sie hatten ihre transportable Heimat dabei, ihren Talmud, der für sie wichtig war, ein Stück Mittelpunkt war. Und was noch ganz wichtig wird, die Juden haben untereinander immer Verbindung durch die Festlegung der Feiertage und Entscheidungen in Lehrfragen. Ja, so sind sie also verstreut, wie gesagt, über das ganze Römische Reich bis nach Indien und so weiter und so fort. Die Juden breiten sich also immer weiter auf, vor allen Dingen eben nach 135 nach Christus. Eine große Inflation auf dem Sklavenmarkt setzt ein. Viele jüdische Sklaven, die gefangen genommen werden, die sind sozusagen, werden verschleudert auf den Sklavenmarkt. Und dann hören wir, wie gesagt, auch 321 sind Juden in Köln nachweisbar. 1700 Jahre ist es her. Sie sind überall mehr oder weniger Repressalien ausgesetzt, aber diese Repressalien kommen und gehen. Und die Juden, sie haben ja ihre innere Heimat, ihre transportable Heimat, sie haben ihre innere Autonomie. Mag außerhalb von uns passieren, was will, aber wir haben unseren Gott. Ja, und dann kommt ein neuer, erbitterter Feind der Juden, das Christentum. Die Römer haben versucht, haben die politische Existenz der Juden ausgelöscht. Die Christen versuchen, die geistige Existenz auszulöschen. Wir wissen ja aus der Apostelgeschichte oder auch aus den Briefen des Paulus, dass da eine gewisse Konkurrenz da war. Klar haben es die Juden nicht so richtig gerne gesehen, wenn der Apostel Paulus kam. Und dann waren aber auch so diese Konkurrenz. Die Juden wollten weiter jüdisch leben mit ihren Gesetzen und so weiter. Die Heidenchristen, die haben gesagt, ne, ihr spinnt doch, wir machen das doch nicht mit. Wir kennen das alles aus unserer Bibel. Aber dazu kam dann Macht. Und wenn Christentum und Macht zusammenkommen, die haben es noch nie so ganz vertragen. Aber zuerst kommt noch die Abgrenzung auf geistlicher Ebene. Und auch das war ein Prozess gewesen. Da gab es zum Beispiel die Reformkirche des Marzion. Das war also, der Katholizismus war nicht von Anfang an alleine fürs Christentum entscheidend, sondern da gab es noch die Reformkirche des Marzion und die tat sich hervor mit einer ganz straffen Ablehnung des Alten Testaments. Der Judengott des Alten Testaments ist nicht der Vater von Jesus Christus. Sie lasen das Alte Testament als Nachweis, dass Gott sein Volk verworfen hat, deuteten es ausschließlich christlich und damit in ihren Augen hat sich das Alte Testament erübrigt. Die Reformkirche des Marzion ist dann als heretisch, wir würden heute sagen als Sekte, verworfen worden. Der Katholizismus hat sich durchgesetzt, aber es ist etwas hängen geblieben. Und ich muss Ihnen gestehen, ich erschrecke heute manchmal noch über Äußerungen, die ich in den Gemeinden höre. Na ja, das ist doch Altes Testament, aber Jesus. Andererseits gucken Sie mal unsere Lieblingssprüche an, angefangen von der Herr ist mein Hirte oder ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Altes Testament, wunderbare Sprüche, aber das ist ja alles. Und so weiter. Ich erschrecke einfach darüber, wie wir dort auch noch bis heute auch theologisch eine Grenze ziehen. Und der Endpunkt dieser Entwicklung ist, dass die Juden als Gottesmörder hingestellt werden. Aus Brüdern waren Gottesmörder geworden. Die Enterbungslehre, die Juden sind nicht mehr das Gottesvolk, sondern die Christen haben sie enterbt. Das war dann der Höhepunkt. Ja, auf den Alltag der Juden nimmt es so nach und nach auch Einfluss. Es hat oftmals ein ganz friedliches Zusammenleben gegeben, aber das wird zunehmend feindseliger. Zwischen diesem friedlichen Zusammenleben gibt es wieder Übergriffe, Synagogenzerstörung, dann wieder Schutz der Synagogen, auch von den Päpsten oder von der Obrigkeit, Bekehrungsversuche oder Gleichverfolgung. Zunehmend werden die Juden an den Rand der Gesellschaft gedrängt, so nach und nach immer Stück für Stück mehr. Ein paar Beispiele dafür. Es wird die Tischgemeinschaft mit den Juden verboten. Wir sind also so in der Zeit, so zwischen vielleicht 300, 500, 600 nach Christus so ungefähr. Juden durften keine christlichen Sklaven mehr halten. Wenn ein Sklave Christ wurde, musste er freigelassen werden. Das war der wirtschaftliche Ruin damals. Die hatten ja dann keine Angestellten mehr, in unserem heutigen Sinne. Ne? Oder jüdische Zeugen waren für Gericht unglaubwürdig, chancenlos. Die konnten sagen, was sie wollen. Die waren Jude, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es wurde ein Eingriff in das Schema Israel genommen, in dieses Glaubensbekenntnis der Juden aus dem 5. Mosebuch. Sie durften es nur noch sagen, ohne diesen Abschnitt, unser Gott ist der einzige Gott. Und das Trostbuch Israels, Jesaja 40, durften sie nicht mehr lesen. Es wurde die Trennung vorgenommen zwischen dem Passafest und Ostern. Jesus ist ja ganz eng mit dem Passafest gestorben. Das ist ja ein Datum, das wurde getrennt. Ja, in Spanien waren alle Juden Leibeigene des Königs. Spanien ist sowieso so eine eigene Sache. Da wurden ihnen Kinder mit 7 Jahren weggenommen, damit sie christlich erzogen werden konnten. Ein wegweisender Papst war Gregor der Erste, 590. Er will die Bekehrung. Er setzt sich an vielen Stellen auch für die Rechte der Juden ein. Aber er sagt, Juden sollen keine Macht über Christen haben und keine Synagogen dürfen neu gebaut werden. Man versucht, sie zu bekehren, aber die Bekehrung der Juden läuft ins Leere. Sie waren Juden. Sie hatten diese innere Autonomie. Sie ließen sich nicht bekehren. Ja, im Jahr 534 unter Kaiser Justinian wird die Verfolgung der Juden Gesetz. Boah. Im Namen des römischen Staates die Gesetze des römischen Staates werden richtungsweisend für das Mittelalter. Nochmal ganz kurz zurück nach Persien ins Zweistromland und zu den Arabern. Im 7. Jahrhundert steigt ja dort der Islam auf. Der babylonische Talmud ist fertig. Überall gibt es Lehrhäuser, Talmudschulen. Nach einer relativ kurzen Zeit, wo der Islam Krieg und Zerstörung bringt, gibt es aber dann im Anschluss eine relative Selbstverwaltung, zumindest eine eigene Gerichtsbarkeit. Die Juden zahlen die Kopfsteuer und da kehrt erstmal Ruhe ein. Ja, in Spanien nochmal da ein kurzer Blick. Da beginnt 711 mit der Herrschaft des Islam, das sogenannte goldene Zeitalter, wo Juden eine ganze Weile in Spanien wirklich Ruhe hatten. Und dort passiert, oder hauptsächlich auch von dort, passiert noch etwas. Und da will ich einfach mal ein paar Dinge rausgreifen, die ich jetzt gesagt hatte. Sie wurden vertrieben, oftmals, deshalb hatten sie kaum Grundbesitz. Und Sklaven durften sie auch nicht haben. Was machen die? In einer Gesellschaft, wo Grundbesitz Leben bedeutet. Was machen die Juden? Sie hatten Bildung. Sie waren mehrsprachig. Die fuhren übers Meer, um sich in Lehrfragen auszutauschen. Überall, wo die hinkamen, trafen die auf Juden. Die waren nirgendwo ganz fremd. Juden gab es ja überall. Sie waren mobil, einfach dadurch, dass sie keinen Grundbesitz hatten. Das waren die geborenen Kaufleute. Die fuhren da mal kurzerhand irgendwo nach Babylon oder so und dort trafen sie welche, die aus Indien kamen. Na, da haben die Taschen voll mitgenommen. Sie wurden Kaufleute, sie wurden Diplomaten, sie kannten die Sprachen, sie kannten Griechisch, Hebräisch. Das waren die Grundlagen für sie, um zu überleben. Deshalb wird dort schon ein bisschen was gelegt von dem, was wir später dann so als Bild von den Juden hatten. Vielleicht entdecken sie das an der Stelle schon. Sie wurden Wissenschaftler, sie haben Bücher übersetzt, sie haben die griechischen Philosophen mitgebracht, Aristoteles übersetzt. Bitte schön, wer konnte denn in Europa Griechisch, außer den Griechen? Naja, vielleicht ein paar Römer noch. Aber die konnten das übersetzen. Sie brachten es mit von ihren Reisen und konnten das übersetzen. Es sickert aber nur wenig in das christliche Europa ein, aber auch dort waren die Juden Kaufleute. Verbindungen sind bis nach Fernost nachweisbar. Und entlang des Rheins, ich sagte schon 321, entlang des Rheins entstehen jüdische Hochschulen, immer wieder Lehrhäuser, Hochschulen, Wissen. Einfach das hat sie geprägt. Das Mittelalter gibt uns ein sehr differenziertes Bild. Wie gesagt, alles, was ich sage, das war, es gab immer auch Verschiedenes, gerade auch im Mittelalter. Da gab es auch Versuche, gut mit den Juden umzugehen, gerade Karl der Große oder auch manche Päpste. Aber andererseits geht auch die Saat auf, die Saat Gottesmörder, diese Saat, einem Juden kannst du vor Gericht nicht trauen. Alles das, was man ihnen verboten hat, diese Saat geht auf. Da gibt es im Mittelalter zunehmend den Versuch, den Juden das Leben schwer zu machen. Und zwar in der Hoffnung, dass sie sich bekehren. Dass sie einfach merken, als Juden ist es ein unangenehmes Leben. Die Christen, die leben viel besser. Aber das ist alles umsonst. Juden bekehren sich nicht. Sie werden beschimpft, die Synagogen werden Hurenhäuser genannt, Teufelssitze. Gottesmörder sind sie, von Gott verworfen. Dazu kommt noch, dass die Muslime immer mehr an Einfluss gewinnen. Eres Israel steht in der Zwischenzeit unter ihrer Herrschaft und sie schänden die heiligen Stätten in Israel. Und wer von Ihnen schon mal in Israel war, es ist ja ganz eindrücklich, dass dort, wo, ich will mal so sagen, Heiligtümer der Juden und der Christen sind, dort steht fast überall eine Synagoge drauf, Tempelplatz, aber auch andere Beispiele könnte ich Ihnen noch nennen, das Abraham-Grab in Hebron, Synagoge drauf, so ein Stück. Entschuldigung, danke, dass Sie sagen, eine Moschee drauf, ja. Danke, dass Sie mich aufmerksam machen. Das ist manchmal, wenn man im Redeeifer ist. Ja, eine Moschee drauf. Sozusagen als sichtbares Zeichen, wir haben die Herrschaft. Sieht man also bis heute. Und als diese heiligen Stätten geschändet werden, ruft Papst Urban II. 1095 zum Kreuzzug auf. Die Kreuzzüge, Papst Urban II., man hatte wirklich Angst um das Heilige Land. Es stand sicherlich auch Macht, aber es stand auch wirklich eine Sorge dahinter. Urban II. War kein Scharfmacher, aber nachdem er zum Kreuzzug aufgerufen hatte, entwickelte dieser Aufruf eine Eigendynamik. Da waren teilweise Ritter, die nichts zu tun hatten und mal wieder kämpfen wollten. Teilweise haben Leute die Bevölkerung aufgewiegelt und so sind sie los. Ich habe in den Geschichtsbüchern überall gefunden, 1095 der Aufruf zum Kreuzzug, 1096 Beginn des ersten Kreuzzuges. Ich habe in mehreren Geschichtsbüchern nachgeguckt, aber eigentlich beginnt der erste Kreuzzug im gleichen Jahr, als Papst Urban II. Ihn ausruft. 1095. Und dieser erste Kreuzzug, von dem in den Geschichtsbüchern im Prinzip nichts zu lesen ist, der geht nicht nach Süden ins Heilige Land, sondern der geht nach Norden, den Rhein entlang, gegen die Juden. Warum in die Ferne schweifen, wenn die Beute und die Opfer doch vor der Haustür sind? Die Kreuzfahrer ziehen als alles Erstes gegen Norden, den Rhein entlang, gegen die Juden. Innerhalb von 3 Monaten werden 12.000 Juden erschlagen. Zum Beispiel in Speyer in Worms 800 Tote. Die Juden begehen lieber Selbstmord, da sie keine Taufe wollen. In Mainz versucht der Erzbischof, die Juden zu schützen, aber er ruft sie in sein Anwesen Aber dann packt ihn die Angst. Die Juden lassen sich im Gebetsmantel erschlagen. 1300 Leichen liegen im Hof des Erzbischofs. In Regensburg werden die Juden in die Donau getrieben, die einfachste Art und Weise, sie loszuwerden. Die Geistlichkeit zieht sich in den kommenden Jahren mehr und mehr zurück. Sie ist machtlos. Und selbst dort, wo sie Juden schützen wollen, geben sie irgendwann klein bei. In den kommenden Jahren werden die Juden zur sozial untersten Schicht. Sie müssen vielfach mit dem Judenfleck rumlaufen, mit dem Judenhut. Die Häuser werden gekennzeichnet. Es ist erlaubt, dass sie mit Steinen beworfen werden, wenn man einen Juden sieht, dass man ihn ohrfeigen darf. Teilweise ist das sogar ein Karfreitagsritual, einen Juden zu suchen, um ihm eine Ohrfeige zu geben, also so wie wir Ostereier suchen und so weiter. Juden wurden zur Sache erklärt, sie wurden Eigentum, das als Geldquelle verpachtet wurde. 1180 ist der französische Kaiser in Geldnot. Er verhaftet alle Juden, gegen Lösegeld lässt er sie frei. Er vernichtet alle Schuldscheine und ist alle Geldsorgen los. Finsteres Mittelalter. Dazu kommt der Aberglaube. Man wirft ihnen Ritualmord vor. Sie würden Christenkinder schlachten und ihr Blut trinken. Im 12. Jahrhundert sind in Wien 3 Kinder auf dem Eis verschwunden. 300 Juden sterben als Schuldige dafür. 1285 werden in München alle Juden in der Synagoge verbrannt. In Trient verschwindet der 3-jährige Simon. Ein Jude findet ihn, er wird an Land gespült. Der Jude findet ihn und er geht sofort zum Erzbischof, um das zu melden. Er weiß, dass dieser Fund gefährlich für ihn wird. Aber es nützt nicht. Juden sterben in Trient. 1570 wird der kleine Simon heilig gesprochen. 1967, Ausrufezeichen, 1967 wird dieses Urteil aufgehoben. Die Juden werden der Hostienschändung bezichtigt. 1348 wirft man ihnen vor, die Pest eingeschleppt zu haben. 2 Juden gestehen unter Folter, Gift aus Schlangen, Skorpionen, Menschenfleisch, geweihten Hostien und Christenherzen gemischt zu haben und damit die Brunnen vergiftet zu haben. Juden sterben in Massen. 60 große und 150 kleine Gemeinden werden vernichtet, aber es ist keine Massentaufe bezeugt. Sie gehen stattdessen singend in den Tod. Finsteres Mittelalter. Man beobachtet in dieser Zeit eine Änderung der Körperhaltung der Juden. Sie gehen zunehmend gebeugt. Auf Bildern, auf Zeichnungen sieht man das. Gebeugte Menschen, sie können bald nicht mehr. 1290 werden die Juden aus England vertrieben. 1394 alle Juden aus Frankreich, 1421 aus Österreich, 1424 aus Zürich und Freiburg, 1432 aus Sachsen und so weiter und so weiter. Sie werden Hausierer, Pfandleiher und damit zum Wirtschaftsfaktor. Höhepunkt ist Spanien. Ich sagte vorhin, dass sie in Spanien ein goldenes Zeitalter erleben. Im 13. Jahrhundert siegt in Spanien die Reconquista, die katholischen Fürsten über die arabischen Heere. Spanien wird rekatholisiert. 1391 stehen die Juden dort vor der Frage, totschlagen lassen oder Taufe. Es gibt massenweise Tote. Viele flüchten nach Nordafrika, auf die arabische Halbinsel. aber es gibt dort in Spanien auch viele Taufen. Und das ist eigentlich das einzigste Mal, wo ich drauf gestoßen bin, dass es nennenswert Taufen gibt. Aber mal die Frage, was wird mit den Juden, die getauft sind unter Zwang? Die bleiben ja im Herzen Juden. Die haben ja diese innere Autonomie. Sie leben in ihren Familien den Glauben. Was machen die, nachdem die getauft sind? Die leben ihren Glauben weiter. Man nannte sie damals in Spanien Maranen, Schweine. Und nun hatten die Christlichen, die Katholiken in Spanien ein Problem. Da gab es nämlich so eine ganze Menge Maranen, getaufte Juden. Und die verlangten nun auch die gleichen Rechte. Sie waren ja getauft, bitteschön. Und sie wollten natürlich auch in den Berufen tätig sein, in denen sie bis dahin nicht tätig waren. Die Maranen, sie heirateten in Adelsfamilien. Das wollte man ja nicht. Wie wurde man sie deswegen wieder los? Und da gab es in Spanien zwei Dinge. Das eine ist die Lehre der Reinheit des Blutes. Sie mussten die Reinheit des Blutes nachweisen. Und hier mache ich mal ein Ausrufezeichen. Ich habe in meiner Verwandtschaft noch einen Arier-Nachweis zu Gesicht bekommen aus dem Dritten Reich. Da musste man das auch nachweisen, das reine Blut. Wir sind in Spanien. Und die Inquisition. Inquisition war eigentlich vom Ursprung her der Versuch, eine ordentliche Gerichtsbarkeit aufzubauen. Aber sie wurde, und das wissen wir ja auch viel, missbraucht. Man fahndete nach diesen Scheinchristen. Man hatte eine Aufstellung von judaisierendem Verhalten vor den Leuten in die Hand gegeben. Und wenn man das sah beim Nachbarn, konnte man ihn anzeigen. Zum Beispiel, wenn am Sabbat, am Sonnabend, kein Qualm aus dem Schornstein kam im Winter, dann wusste man, die Leute feiern Sabbat, die heizen nicht. War ein Grund zur Anzeige. 1480 wird die Inquisition eingeführt und darauf folgen anonyme Anzeigen ohne Prüfung. Das gilt bis 1810. So lange ist es nicht ausgeführt worden, aber erst dann ist es abgeschafft worden. Wie gesagt, diese ganze Sache hat Spanien fast an den wirtschaftlichen Ruin gebracht. Erschlagen, ausgewandert. Da waren so viele Leute weg, dass Spanien ein ganzes Stück leer wurde und kurz vorm Zusammenbruch war. 200.000 Juden fliehen nochmal aus Spanien. Was ich jetzt weglasse, ist Polen, Ukraine, der Osten. Viele sind auch in den Osten geflohen. Nur eine Sache davon möchte ich noch erzählen, dass dort im Osten, Polen, Ukraine, werden auch unheimlich viele Judenverfolgung in den nächsten Jahrhunderten stattfinden. Und dort entsteht unter den Juden diese Frage, was hilft uns, mit diesem Leben fertig zu werden? Mal Ruhe, aber wir wissen nie, wie lange. Mal Verfolgung, dann wieder Ende der Verfolgung. Wie bauen wir unser Leben auf? Und dort entsteht eine neue Frömmigkeit. Sie merken, dass die Gelehrsamkeit nicht trägt. Und dort entsteht der Chassidismus, der Herzensglaube an Gott, der Rückzug, still glauben und Gesetz leben. Die Ultraorthodoxen entstehen dort im Osten, wo es auch viele Pogrome und Ghettos gibt. So, jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause, dass Sie mal durchatmen können, und bitte euch noch. So, ich hoffe, dass Sie noch ein ganz kleines bisschen Kraft und Mut haben. Wir kommen aber zunehmend vorwärts, noch einen kleinen Blick auf die Reformationszeit. In einem solchen Klima findet die Reformation statt. Luther, manchmal wird ja Luther bezeichnet als der, der dem Holocaust den Weg bereitet hat. Wir können einfach Luther nicht mit unseren Maßstäben messen, sondern er hat wirklich in einem Klima gelebt, in dem die Juden der letzte Dreck waren. Und wir müssen fast davon ausgehen, dass Luther, wenn überhaupt, dann nur minimal Juden kannte. Die waren einfach schon vertrieben, die waren weg. Die gab es in seinem Umfeld im Prinzip nicht mehr. Aber die Juden, die da waren, die hatten viele Hoffnungen in Luther gesetzt, aber er konnte sie nicht erfüllen. Er hatte die Hoffnung, die Juden zu bekehren, und das hat sich aber nicht erfüllt. Trotzdem, bei aller Verfolgung, die Juden haben Deutschland, haben Mitteleuropa vieles geschenkt. Sie waren nämlich die Wegbereiter des Humanismus. Im Spätmittelalter, so in der Zeit der Reformation, begann nämlich eine neue Geistesströmung in Mitteleuropa, der sogenannte Humanismus. Bis dahin sprach man von der Scholastik, das heißt, man hat eben das, was man immer sagte, wiederholt und gelernt und weitergegeben und gelernt und weitergegeben. Im Spätmittelalter, so mit Beginn der Reformationszeit oder so kurz davor, kommt so der Wunsch, auch neues Wissen zu bekommen. Zum Beispiel ganz speziell unter den Theologen, nicht bloß die Vulgata, die lateinische Bibelübersetzung zu lesen, sondern die Ursprachen zu studieren. Das griechische Neue Testament, das hebräische Alte Testament. Aber bitteschön, wo lernt man denn das? Und dort kommen die Lehrhäuser, kommt dieser Wissensdurst, dieses gesammelte Wissen der Juden ins Spiel. Die Theologen lernen bei den Juden. Sie lernen, was von ihrem Wissen zu profitieren, von den Lehrhäusern, von den Akademien. Sie lernen die griechischen Philosophen, die die Juden mit nach Europa gebracht haben. Sie verbinden praktisch das Abendland mit dem Morgenland. Sie bringen Wissen rein und prägen damit ganz entscheidend auch die Theologie zur Zeit der Reformation oder werden Wegbereiter auch ein Stück in der Zeit der Reformation. Die Reformation ist auch die Zeit der Bücherverbrennung und der Talmudverbrennungen. Der Talmud wird als christenfeindlich hingestellt. Und da ist es ein christlicher Theologe, der sich ganz entscheidend für den Talmud einsetzt und den Regierenden sagt, der Talmud ist nicht christenfeindlich. Reuchlin war das. Und Reuchlin ist auch der, der sich unheimlich dafür einsetzt, dass jede theologische Hochschule wenigstens 2 Hebräischlehrer haben muss. Also dort ist also auch so eine Zerrissenheit. Auf der einen Seite braucht man die Juden, aber auf der anderen Seite ist das Mittelalter eben auch noch nicht vorbei. Ja, aber gehen wir nochmal in das allgemeine Klima hinein. Die Neuzeit beginnt. Der Aberglaube des Mittelalters ebbt ab, die Aufklärung beginnt in Europa. Lessing, die Ringparabel. Ich gestehe, ich habe sie nie gerne gelernt und gelesen. Einfach, weil ich dieses, naja, die richtige Lehre ging verloren, so diesen Einheitsbrei. Ich mochte es nicht als Kind, als Schüler. Aber wenn ich das jetzt höre, mit dem, was ich ihm erzählt habe, diese Ringparabel, wo die Juden gleichberechtigt neben die anderen gestellt werden, das muss fast unerhört gewesen sein. Das war fast revolutionär. Die Juden, sie hatten weiterhin niedere Berufe, waren teilweise in Ghettos, aber sie atmeten auf mit der Aufklärung. Vielleicht beginnt jetzt etwas Neues. Und sie nutzen jede Chance, die sie haben. Das hatten sie gelernt. Ihre Möglichkeiten genutzt, die Lücken zu nutzen, die ihnen blieb. Zu sehen, wie sie kommen. Zu gucken, wo sich etwas ergibt. Zuzuschlagen, reinzugehen. Mit ihrem Wissen auch sich einzusetzen. Und nun am Beginn der Neuzeit erleben wir ein aufstrebendes Bürgertum, später die beginnende Industrialisierung. Beginnende Industrialisierung, die brauchen Geld. Es war im Mittelalter unschicklich, sich mit Geld abzugeben. Die Juden haben diese Lücke genutzt. Sie brauchten Geld, sie brauchten Wissen, die beginnende Industrialisierung. Die Juden, ja, da konnte jeder lesen. Da war jeder vertraut, auch mit einer gewissen Wissenschaft. Und die Juden werden in der neuen Zeit Hoffaktoren, Hofjuden, Finanzverwalter an den Höfen, bei den Fürsten, bei den Königen. Sie hatten zunehmende Bedeutung für die Wirtschaft. Sie waren Mittelbeschaffer. Und wenn sie Mittelbeschaffer waren, hatten sie ein Bleiberecht. Sie wurden zwar ausgenutzt, aber sie waren geschickt, sie hatten Geld und deshalb waren sie dort willkommen bei denen, die Geld brauchten. Und sie brauchten Geld, um zu existieren. Sie waren bei Strafe ihres Untergangs gezwungen, Geld zu machen, um fast jeden Preis. Mit Geld konnten sie sich Bleiberecht erkaufen, ohne Geld hatten sie kein Bleiberecht. Und so lebten sie zwischen Schutzgeldern. Das Bleiberecht war nur für Reiche. Und wieder nutzten sie die Lücken, wurden Kaufleute, verdienten Geld, um ihre Existenz zu sichern. In der Französischen Revolution war so eine zaghafte Gleichberechtigung, aber so richtig auch nicht. Meistens waren sie der Willkür ausgeliefert. In Berlin, da durften nur reiche Schutzjuden bleiben und nur reiche Schutzjuden durften heiraten. Ihnen war es gestattet, ein Kind zu haben. Wollten sie ein zweites Kind ansetzen, kostete das 70.000 Taler. Josef Süß Oppenheimer, ein Finanzgenie ersten Ranges, der württembergische Landesherr hatte bei ihm 6,3 Millionen Taler Schulden. Josef Süß Oppenheimer wurde 1738 gehängt und der Landesherr war seine Schulden los. So ging man miteinander um. Und es war noch eine neue Entwicklung. Der Aberglaube und der religiös motivierte Hass, Gottesmörder und Brunnenvergiftung und so, ebbte ab, wie gesagt, Aufklärung. Aber das schlug um in Sozialneid, zunehmende Industrialisierung. Das vertieft die Gräben, die Reichen und die armen Arbeiter, die für einen Hungerlohn arbeiten mussten. Der Aberglaube und der religiös motivierte Hass schlagen um in Sozialneid und daraus folgt dann auch der Antisemitismus. Und die Rassenlehre steigt auf. Mit dem Darwinismus blüht auch die Rassenlehre. Im 19. Jahrhundert geht die Entwicklung in zwei Richtungen. Auf der einen Seite eine zunehmende gesellschaftliche Stellung. Die Juden werden zunehmend Wissenschaftler, finden ihren Platz in der Industrie, im Bankwesen. Und sie versuchen einfach gleichberechtigt zu sein. Sie versuchen Teil dieses Volkes zu sein. Sie versuchen sich zu assimilieren, dort wo sie wohnen. Moses Mendelssohn ist ein ganz wichtiger Vorbereiter, 1729 bis 1786. Er übersetzt die 5 Bücher Mose ins Deutsche. Die Juden sollen Deutsch lernen und Deutsche sein. Die Juden sollen sich bilden und ihren Platz in der deutschen Gesellschaft suchen. Moses Mendelssohn, 3 seiner 4 Kinder sind getauft. Sie wollen einfach endlich Teil dieser Gesellschaft werden. Besonders im 19. Jahrhundert wird das ganz wichtig. Sie wollen ihren Beitrag leisten. Sie wollen das Jüdische bei sich ein Stück zurückdrängen. Zunehmend lassen sie auch ihre Kinder taufen, aber es wird nicht honoriert. Der Sozialneid ist größer. Dazu kommt steigender Antisemitismus und so ein Widerspruch, so ein Wechsel zwischen der beginnender Gleichberechtigung und auf der anderen Seite wieder Ausweisungen, Ghettos, Isolation, Schutz Juden nur für Reiche. Der Vorwurf, Hetzschriften und so weiter, Jagd auf Juden, hepp, hepp, Jude, verreck. Das ist so ein allgemeiner Spruch. Ihnen wird verboten, gewisse Berufe auszuüben. Sie dürfen keine Juristen sein, keine Bürgermeister. Aber die Juden haben gelernt, ihre Chance zu nutzen. Sie sind trainiert durch die Not, durch den Existenzkampf. Viele lassen sich taufen, wie gesagt, Moses Mendelssohn. Die Gründerjahre, sie sind auch in der Industrie, Familie Rothschild, AEG, Habak, Rosenthal, Einstein, der Ullstein Verlag. Sie finden auch in der Gesellschaft, nehmen sie ihren Platz ein. 1870 bekommen sie in Deutschland die volle Gleichberechtigung. Aber diese Gleichberechtigung erreicht nicht die Herzen. Der Hass saß zu tief. Steigende soziale Spannungen bei steigender Industrialisierung sind einfach da ein Indiz oder ein Grund dafür, dass es immer wieder gegen die Juden geht. Man spricht vom Raffertum der Juden. In einer Zeitung ist zu lesen, die Juden kennen nur Handel und darin Schacher und Wucher. 1873 wird die Zentrumspartei gegründet und sie schreiben über die mittelalterliche Judenverfolgung. Sie wäre aus Protest der germanischen Rasse gegen das Eindringen eines fremden Stammes geschehen. Der bekannte Komponist Richard Wagner sagt, die jüdische Rasse ist der geborene Feind des reinen Menschen. 1878 wird die Christliche Soziale Partei gegründet. Ein Grund für ihre Gründung ist der Kampf gegen Sozialisten und Juden. Es fallen Worte wie die Kräftigung des christlich-germanischen Geistes, die Überwucherung des Judentums im germanischen Leben entgegentreten. 1879 wird eine Partei gegründet, die nennt sich Antisemitenliga. Sie will das deutsche Vaterland vor der vollständigen Verjudung retten. Es heißt, die Juden sind unser Unglück. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts standen alle Parolen bereit. Alles Gift war gesät in vielfältiger Weise. Es brauchte nur noch Menschen, die es in die Tat umsetzen. Es gab die Lehre des reinen Blutes, Spanien. Es gab den Judenfleck, den Judenstern, den Sozialneid, die Lehre von der niederen Rasse. Es gab die Verschwörungstheorien einer jüdischen Weltherrschaft. Will die mittelalterliche Kirche noch die Taufe? Will der Antisemitismus die Beseitigung der Rasse? Die Römer haben die staatliche Existenz beseitigt. Die Christen haben den Versuch unternommen, die geistliche Existenz zu beseitigen. Der Antisemitismus will die physische Existenz beseitigen. 1860 wird Theodor Herzl geboren. Theodor Herzl ist so ein assimilierter Jude, der gerne Teil der Gesellschaft sein will. Er ist Journalist und beobachtet den Alfred-Dreyfus-Prozess in Paris, glaube ich. Alfred Dreyfus war Offizier der französischen Armee und er wurde nach einer Verschwörung aus der Armee entlassen. Später ist er wieder rehabilitiert worden. Und Theodor Herzl beobachtet bei diesem Prozess die Schadenfreude. Er beobachtet die Intensität der Verachtung. Die Freude an der Strafe, fast ein Volksfest brach aus, als Alfred Dreyfus verurteilt wird. Er spricht mit einem Kollegen darüber und der Kollege sagt, das ist doch kein Mensch, das ist doch ein Jude. Und er fügt hinzu, wo der Jud anfängt, hört christliches Mitleid auf. Und damit ist der Zionismus geboren. 1896 erscheint das Buch Der Judenstaat, 1897 der erste Zionistenkongress in Basel, 1948 wird der Staat Israel gegründet. Ich bitte euch mal, das erste Bild mal einzublenden, was ich euch mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr könnt es auch alle sehen. Das ist Yad Vashem in Israel, die Holocaust-Gedenkstätte. Und Yad Vashem hat ja verschiedene Gedenkstätten. Und wenn man dort reinkommt, da kommt man auf einen etwas größeren Platz. Und dort sieht man, das ist ein bisschen sehr hell, aber Sie entdecken es schon, dort sieht man dieses Relief. Das Relief hat den Namen Die zwei Wege. Und es zeigt die unterschiedliche Umgehensweise der Juden mit der Vernichtung. Da ist auf der einen Seite, auf der rechten Seite, die Juden, die still duldend in den Tod gehen. Mit Gebetsmantel, mit der Tora gehen sie duldend, ohne Widerstand in den Tod. Und dann ist hier an der linken Seite, das soll also einen Schornstein darstellen, dort ist der andere Weg, die Ghettoaufstände, die Juden, die sich erhoben haben gegen die Vernichtung. Und wenn ihr mal den zweiten Bild einblendet, das ist nochmal in groß, dieser Schornstein. Und dieses Relief sagt aus, welchen Weg die Juden auch gewählt haben. Jeder Weg führte in den Schornstein. Ob sie geduldet und still ihren Glauben gelebt haben oder ob sie den Aufstand geprobt haben, es endete im Schornstein. Aber dieser Schornstein hat einen Fehler. Er hat nämlich den Fehler, dass dort die Fugen übereinander sind. Und jeder weiß, dass das lernt man schon kleinen Kindern, wenn sie die ersten Lego-Bausteine zusammensetzen. Wenn man die Fugen übereinander setzt, das hält nicht. Und das ist hier ausgedrückt. Das sind die Fugen übereinander. Der Schornstein hat nicht das letzte Wort. Der Schornstein ist nicht das Letzte, was die Juden zu erwarten haben, sondern das hat nicht Bestand. Im zweiten Mosebuch steht, wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen, meinen Bund halteten, so soll dir mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. 5. Mose. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Das Trostbuch Israels. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Ich könnte noch mehrere anfügen. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. Ist nicht Ephraim mein treuer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Ich danke euch für eure Geduld und euer Zuhören.
Wir danken dir ganz herzlich für die vielen Worte, die einen auch betroffen machen. Danke für den Aus- und Einblick. Und vielleicht ergibt sich oder hat sich auch die eine oder andere Frage noch ergeben. Wer noch eine Frage an die Regina Regel hat, der kann sie jetzt stellen. Ist noch eine kleine Fragerunde vorgesehen. Ich komme mit dem Mikro dann einfach hin. Bitte kurzes Handzeichen, damit es auch jeder gut verstehen kann.
Es ist also so, dass Israel diese Sonderstellung hat, dass sie ohne den Glauben an Jesus Christus Gottes Volk ist. Ich bin niemals judenfeindlich eingestellt, überhaupt nicht, und ich finde es ganz schlimm. Aber trotzdem wollte ich das gerne noch mal wissen, wie man das sehen muss.
Sie merken vielleicht, dass ich an der Stelle ein wenig zögere. Es ist ja im Moment auch in Israel, aber auch in anderen Ländern, dass zunehmend messianische Gemeinden entstehen. Also Gemeinden, die Juden bleiben, aber Jesus als ihren Messias annehmen. Und die sagen, dass Israel auch seinen Messias braucht, weil Jesus der Weg zum Vater ist. Ich selber bin dort noch etwas schwankend, muss ich einfach so gestehen, weil ich einfach auch im Alten Testament so vieles lese. Wenn ich von Jesus her sehe, muss ich sagen, ja, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Aber ich bin dankbar, dass ich es Gott überlassen darf, wen er von seinem Volk auch wirklich in die Ewigkeit aufnimmt. Ich bin an der Stelle nicht diejenige, die dann sagt, und diese Antwort gebe ich Ihnen darauf. Aber Ich bin sehr, sehr dankbar, dass zunehmend auch Juden ihren Messias Jesus finden. Und ich bin auch nicht diejenige, die, wie es jetzt auch in unserer Kirche viele tun, die dann einfach sagen, wir können die Juden nach allem, was passiert ist, die Juden nicht mehr von Jesus überzeugen. Wir müssen sie lassen. Der Meinung bin ich auch nicht. Ich denke, dass wir ein ganz dringendes Zeugnis für Jesus sein sollen.
Nochmal ein Hinweis dazu, man muss ja auch sehen, dass wir als Christen das als Chance ansehen können. Das heißt ganz klar, den Juden werden die Augen gehalten und Paulus ist ja bei seinen Missionsreisen immer erstmal zu den Juden gegangen. Nachdem sie das abgelehnt haben, hat er sich dann anderen Menschen zugewandt. Und wir können als Christen das als Chance annehmen, dass wir überhaupt zum christlichen Glauben gekommen sind, durch die Ablehnung der Juden, aber es wird ihnen später dann auch noch das mitgeteilt. Und das wird schon, kann man schon damit sehen, mit der Bildung dieser messianischen Gemeinden.
Ja.
Ja, so sehe ich das.
Ja.
Es sieht so aus, als ob es im Moment keine Fragen gibt. Die haben wir dann bestimmt alle zu Hause. Und du möchtest aber gern noch was loswerden.
Ja, ich möchte noch was loswerden. Ich habe ein kurzes Skript mitgebracht, auf dem ich ein paar Stichpunkte, so das Wichtigste von dem, was ich gesagt habe, es war ja eine unheimliche Menge, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie durchgehalten haben, wo ich einfach die wichtigsten Punkte nochmal aufgeschrieben habe. Das können Sie sich dann gerne mitnehmen. Und ich habe auch mal ein paar meiner Bücher mitgebracht, die mich sehr bewegt haben. Da können Sie einfach mal gucken. Nicht mitnehmen, weil ich da zum Verkauf oder zum Verschenken habe ich sie nicht mitgebracht. Aber man kann sich ja einfach mal ein Foto oder sowas machen. Also wie gesagt, ich werde dann da drüben noch was hinlegen, wo Sie sich gerne bedienen bzw. gucken können.
Vielen Dank. An der Stelle, ich komme noch mal ganz kurz hoch, ein ganz herzliches Dankeschön. Noch mal einen Applaus bitte für die Regina Regel, für das, viele Wissen und diese vielen Verbindungen, die zwischen den einzelnen Details da gezogen sind. Ich bin sehr beeindruckt. Und zum Abschied möchte gern die Regina uns noch einen Segen sprechen.
Ja. Sie entlassen mit dem priesterlichen Segen aus dem 5. Mosebuch. Den Segen, den schon damals in der Stiftshütte die Priester dem Volk Israel zugesprochen haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.